Hörsaal, dein Studierendenmagazin auf Radio Frei.
Wunderschönen guten Morgen für alle, die gerade erst einschalten. Hier ist Larissa von der Universal Studierendenredaktion hier bei Radio Frei. Für alle, die noch zuhören, schön, dass ihr noch dabei seid. Ich wünsche euch, wie gesagt, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind reingestartet mit entspannter Musik, hatten zum Beispiel Tied Up Redner von Parcels, Zukunft Pink von Peter Fox. Denn passend zu den Themen, die wir bis jetzt schon hatten, haben wir über den Schulstreik geredet, Schulstreik gegen Wehr. Pflicht, der am Donnerstag, am 5.3. hier in Erfurt war und eben nochmal einen kleinen Rückblick auf den Sonntag gestern gemacht. Der Internationale Frauentag war da. Deswegen hatte Zukunft Pink sehr gut gepasst und jetzt machen wir weiter mit gute Laune, Sommersonne, Sonnenschein, einfach good feelings.
Where do I begin? You're like sunshine and medicine. Sweet July, my mind. If you burn me up, oh, I won't mind. When the lights go out, I can feel you radiating. When you're late,
Radiates von Happy Landing. Das war jetzt mal der gute Laune-Hit, um uns locker zu machen, denn es ist schon 8.04 Uhr hier im jetzt schon sonnigen Erfurt. Ich kann die Sonne schon sehen. Der Himmel ist noch schön blau. Genau, soweit zu der aktuellen Lage. Aber lass uns doch reinstarten. Ich hatte es vorhin schon angekündigt in unserem zweiten Thementeil. Und zwar hat ja hier in Erfurt eine Moschee eröffnet. Das ist der erste Moschee-Neubau in den neuen Bundesländern, auch hier in Thüringen. Und da haben wir auf dem Markt der Möglichkeiten von der Universität Erfurt hatten wir Kamal Ahmad, den Imam und islamischen Theologen, kennengelernt. Der hat uns damals auch sein Lieblingslied mitgegeben. Und der hatte eine Einladung an mich ausgesprochen und meinte, hey, wie kann ich das denn an die Leute bringen? Und deswegen habe ich gesagt, hey, lass uns doch ein Interview machen und dann sprichst du deine Einladung mal ganz persönlich aus. Und genau in dieses Interview, was wir letzte Woche Freitag aufgenommen haben, spiele ich jetzt für euch ab. Und hört mal aufmerksam zu, denn Kamal erklärt wirklich wichtige Dinge, die man über den Islam und die Muslime wissen sollte, und lädt dann eben gleich auch ein. Dass du auf jeden Fall die Zeit genommen hast, dass wir heute hier zusammensitzen. Wir starten damit, dass du dich eben nochmal kurz vorstellst, kurz deine Rolle in der Gemeinde erklärst und auch vielleicht kurz eine Andeutung gibst, warum du heute hier bist.
Ja, hallo, vielen Dank erstmal, dass ich da sein kann. Mein Name ist Kamal Ahmad, ich bin 37 Jahre alt. Ich bin Imam der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde, das heißt, ich bin islamischer Theolog, der in Deutschland ausgebildet wurde und seit etwa 10 Jahren aktiv quasi von der Gemeinde in verschiedenen Tätigkeiten eingesetzt bin. Und jetzt darf ich die neu eröffnete Erfurter Moschee als Imam leiten, intern wie extern quasi für Dialog und für die ganzen Predigten und Gebete sorgen.
Was ist insgesamt die Rolle vom Imam, um den Begriff vielleicht nochmal zu erklären?
Ja, Imam ist generell von dem Begriff her jemand, der vorsteht, ja, der in jeglicher Hinsicht vorsteht, ja.
Praktisch auch einfach das Gesicht auch ein bisschen dafür ist und das nach außen auch vertritt?
Ja, natürlich auch. Ja. Aber das kann auch jeder andere quasi oder jedes andere Mitglied der Gemeinde auch machen, das Gesicht sein, aber es gibt natürlich offizielle Rollen. Ja. Und der Imam ist sozusagen der vor allem das Gebet leitet. Wir haben 5-mal am Tag gemeinsame Gebete. Mhm. Und dann gibt es das Freitagsgebet, dann gibt es unterschiedliche Gebete, sozusagen Totengebete und so weiter. Ja, es gibt so verschiedene Aktivitäten, die innerhalb der Gemeinde sind, wo wir auch dann verschiedene Predigten halten, ja. Auch die Bildung innerhalb der Gemeinde für Kinder, für Jugendliche, für Erwachsene und so weiter, ja, das Ganze gestalten und nach außen hin natürlich die Brücken bauen, um ins Dialog zu kommen, ja, für die Mitbürger, um den Islam verständlich zu machen. Leider Gottes sehr oft Vorurteile abbauen, ja, wenn man mal dann davon wegkommt, dann natürlich auch gerne viel lieber die Schönheit des praktischen Islam, ja, des gelebten Islam auch zu präsentieren und als Lösungsansatz individuell den Menschen zu präsentieren, aber auch gesellschaftlich die großen Herausforderungen, da auch beizutragen, dass der Islam nicht nur, nicht nur Probleme verursacht durch falsch ausgelebte Praxis, sondern erst recht auch Lösungen anbietet.
Ja, okay. Und dafür bist du auch heute hier, um das auch nach außen zu tragen. Und du hast nachher noch eine Einladung für uns, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Denn es ist gerade eine besondere Zeit für eure Religion, und zwar die Fastenzeit. Und da kannst du nochmal kurz zusammenfassen, was der Kern des Fastens ist und was auch dann das Fastenbrechen ist.
Ja, Fasten ist ja immer so eine globale Sache, egal in welcher Religion, ne? Und so werden wir auch angesprochen im Koran von Gott, da wo uns das sozusagen angedeiht wird, ja. Da heißt es auch, das Fasten wird euch anempfohlen, wie es den Völkern vor euch, ja, verpflichtet wurde. So, das heißt, das ist so ein Zusammenhang da. Es sind nicht nur Muslime, die fasten, sondern das ist eine Tradition, die überall von allen Religionsgemeinschaften auch gelebt wird. Mit der Zeit auf eine unterschiedliche Weise, ja. Die einen dürfen das nicht oder sollten das nicht und müssen auf das verzichten, aber da geht was. Aber das muslimische Fasten hat das Ziel, Gottes Ehrfurcht und die Beziehung zu Gott zu intensivieren in eine Art spirituellen Lager sozusagen, ja, intensiv 1 Monat lang die Bedürfnisse des Körpers sozusagen zurückzunehmen, mehr zu disziplinieren und die spirituellen Bedürfnisse weiter auszubauen und zu erfüllen. Das ist sozusagen, also die eine Nahrung, so hat es der Begründer unserer Gemeinde beschrieben, die eine Nahrung für den Körper zurückfahren und die Nahrung für die Seele sozusagen hochfahren und davon dann das ganze Jahr speisen sozusagen, ne? Das heißt, wir sind sehr bedacht dann, wo wir moralisch eine Korrektur vornehmen müssen. Elemente und Werte sind dieselben. Im Ramadan wird die Lüge nicht anders definiert oder verortet. Die ist sowieso nicht gut, aber man schaut, okay, wo stützt man sich auf Falschaussagen oder ja, und wo ist man quasi nicht korrekt zu den Mitmenschen und so weiter. Und das übt man dann sehr intensiv. Man geht in eine sehr intensive innere Einkehr. Und das steigert sich dann von Tag zu Tag im Ramadan, bis dass man am Ende des Ramadan, heißt es, dass es auch eine Nacht gibt, in der jedes Gebet in Erfüllung geht. Mhm. Wenn man also über die Zeit seine Beziehung zu Gott so intensiviert hat, dann bekommt man die Möglichkeit, in der Nacht aufzustehen. Das ist auch die Vorgabe, dass man seine Nachtgebete und Morgengebete sozusagen sehr intensiviert. Und da gibt es einen Moment, der heißt Laylatul Qadr, das ist die Nacht der Bestimmung. Und die sucht ein jeder Muslim in einem Fastenmonat sozusagen. Und alles andere, das ist sozusagen der spirituelle und eigentliche Kern, ja, also die Gottesfurcht, nicht die Zelebrierung auf irgendeiner Weise. Ja. Aber dadurch, dass das natürlich auch eine körperliche Disziplin hat, ja, dass man nach dem Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang weder trinkt,
ja,
noch isst, ja.
Das wäre jetzt auch so meine erste Frage. Nichts essen, okay, aber wie funktioniert das mit dem Nichtstrinken? Ich meine, jetzt wird es auch wieder wärmer, wenn man draußen unterwegs ist. Ist das nicht schon wirklich ein Bedürfnis, wo man die meiste Schwierigkeit hat, das zu unterdrücken oder zurückzustellen?
Ja, ich denke mal, es ist ja eine universelle Regel, dass man in nichts wachsen kann, ohne dass da ein Widerstand sozusagen überwunden werden muss. Da muss eine Schwelle sein. Das nicht trinken jetzt, weil es jetzt wärmer wird. Ich kann euch das so erklären, dass der Fastenmonat immer 10 Tage verschoben wird. Es sind nicht immer dieselben Tage. Das heißt, so in einem etwa 30-jährigen Zyklus haben wir den Ramadan in allen Tagen und Monaten im Jahr. Das heißt, wir sind vor einigen Jahren mitten im Hochsommer gewesen, wo das Fasten über 16 Stunden anweilte und die Sonne sozusagen sehr stark geschienen hat und das Bedürfnis sehr stark war zu trinken. Aber ich glaube schon, dass wir aber auch in der jetzigen Zeit so viel mehr Empathie einfach auf dieser körperlichen Nahrungsebene sozusagen erzeugen müssen. Es gibt so viele Orte in der Welt, wo Trinkwasser und wo Kinder sozusagen an die Grundbedürfnisse nicht herankommen. Ja. Und wir sind eine gesättigte Gesellschaft und wir haben es eigentlich, wir sind so ein bisschen fancy, wenn wir über das Leid der anderen sprechen. Aber wo ist unser aktiver Beitrag? Wo ist das Nachempfinden? Wo geben wir nach? Ja, Kriege sind passieren gerade, finden statt auf der Welt, überall und so weiter. Und wir haben zwar immer gute Worte, wir sind sehr korrekt politisch und so weiter, aber praktisch sind wir, glaube ich, sehr weit davon entfernt. Und vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, ja, durch das aktive Hungern und Verzicht auf das Trinken nachzuempfinden, was das alles verursacht, was in der Welt gerade los ist.
Ja, also es geht spezifisch um innere Reinigung, Gottesehrfurcht, insgesamt auch Selbstdisziplin und halt auch die Empathie für Menschen, die halt diesen Zugang zu dem, was wir haben, nicht haben. Ja. Das ist also so der Kern. Also grundsätzlich schöne Vorstellung, auch Selbstdisziplin in diesem Maße zu üben. Da bin ich immer also beeindruckt. Ich bin auch so ein disziplinierter Mensch, aber ich glaube, das mit dem Trinken finde ich schon krass. Deswegen, ich finde das ein sehr interessantes Thema, auch wie du das jetzt rübergebracht hast, wirklich schön, schön rübergebracht. Also kommen wir zum zweiten Hauptthema und zwar insgesamt der Moschee und der Gemeinde. Die wurde erst am 15.02. dieses Jahres eröffnet und man hat, also ich habe mich ein bisschen mit der Medienberichterstattung darüber auseinandergesetzt und ich hatte ja schon viel mitbekommen, dass da auch viel Gegenwind und Protest war. Erzähl uns kurz, was ist das für eine Moschee? Das ist ja auch für Thüringen der erste Moschee-Neubau, tatsächlich hier in Thüringen und in den neuen Bundesländern. Wofür steht eure Gemeinde? Wie ist jetzt die Moschee auch nach diesen, das ist jetzt schon über einen Monat her, wie wurde da vielleicht auch auf Akzeptanz seid ihr gestoßen oder nicht? Oder
erzähl einfach mal. Ja, ganz spannende Fragen, die du da stellst. Also das Moscheevorhaben, Bauvorhaben hat sehr viel Gegenwind und Anfeindung ausgelöst und die wurde auch durch die Meinungsfreiheit und auf Grundlage der demokratischen Grundordnung auch in allen Zügen geäußert. Ja, wir haben sehr viele Demonstrationen gehabt vor der Moschee. Wir haben jetzt noch eine aktive kleine Montags-Mahnwache, die vor der Moschee noch steht mit einem großen Kreuz und Mikrofon und Anlage und die sprechen sozusagen, die besinnen sich ihres eigenen Glaubens sozusagen, um da einfach ein klares Zeichen für die Vorbeilaufenden zu setzen. Das heißt, es ist zwar weniger geworden, aber über die Zeit, das war ein sehr, sehr heikles Thema. Das ist aber hier sehr intensiv gewesen, dennoch nicht das erste Mal, dass die Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde in Deutschland das erfahren konnte. Überall, wo wir Moschee bauen, da kommt es schon mal vor, dass Bürger quasi erstmal beängstigt sind. Und wir haben natürlich durch die Erfahrung auch Verständnis in gewissermaßen dafür, weil sehr viel negativ über den Islam allgemein berichtet wird und sehr wenig Aufklärung auf der anderen Seite passiert. Ja, also die Balance ist nicht da. Von daher denke ich mal, dass sehr, sehr viele Menschen einfach zu mobilisieren sind, wenn es dann gerade in Zeiten, wo man so nach der Identität sucht, ja, wo man so alles Mögliche versucht, als Erklärung für das wachsende Elend sozusagen, ja, zu den Bürgern quasi zu präsentieren. Und leider ist es so, dass da natürlich Menschen sich vorgestellt haben und Menschen gewissermaßen dann auch die Angst genutzt haben, um in Irre zu führen, ja, dass hier, keine Ahnung, gewaltsame Ideologien verbreitet werden, dass der Islam irgendwie Zwang und Gewalt lehrt und die Frauen nicht ehrt und so weiter. Also diese allgemeinen Scheindebatten, die immer wieder vorgebracht werden, das hat natürlich dazu geführt, dass da sehr viele Bürger erstmal dagegen waren. Und aber jetzt nach der Eröffnung und während der Bauphase gab es schon die ein oder andere Gruppe, die dann da hingekommen ist, auch einzelne Menschen, die dann gekommen sind und sich das aus nächster Nähe getraut haben anzuschauen. Und die sind immer mit sehr viel aufgeklärter dann zurückgegangen und haben immer diesen Satz quasi über die Lippen gebracht, ja, wenn das so ist, dann haben wir ja gar nichts dagegen. Ja? Ja. Das zeigt halt immer, wie wichtig Begegnung ist. Das zeigt immer, wenn man so quasi hinter den Barrieren bleibt, dann kann man ja alles Mögliche da reindichten, ja. Aber sobald man den Weg schafft, da hinzukommen, dann erlebt man einfach was Bereichenderes, ja. Und das ist genau auch der Fall gewesen jetzt bei der Eröffnung. Und nach der Eröffnung haben wir direkt am nächsten Tag einen Tag der offenen Tür gehabt, wo alle Bürger und Bürgerinnen aus Erfurt, Thüringen dann kommen konnten. Und wir hatten einen Ansturm von etwa 700-800 Personen. Ja, ohne dass wir das groß angekündigt haben, ja. Das zeigt also, und alle, die gekommen sind, haben gesagt, hey, wir haben sehr lange darauf gewartet und ja, jetzt sind wir da und wir, dann die, quasi die Kommentare, die, wo man denen das sichtlich gemerkt hat, dass sie zufrieden sind, ja, das ist in Ordnung, das können sie sich in ihrem System quasi integrieren. Manche natürlich waren auch Befürworter der Moschee, weil sie halt Vielfalt verstehen, weil sie verstehen, dass Muslime auch ein Teil dieser Gesellschaft sind, weil sie wissen, dass eine solche Moschee gerade als Begegnungsstätte fungieren kann und die Vielfalt in Erfurt und den Dialog stärken kann.
Ich wollte gerade sagen, Religion ist ja insgesamt ein Ort der Begegnung und auch eine Moschee ist ja dementsprechend ein Ort der Begegnung und das...
Wenn ich da kurz einhaken darf,
bitte.
Du hast es angesprochen, es ist Empathie, es sind die Mitmenschen, es ist auch irgendwie Vielfalt und Demokratie. Wie sehr schmerzt es dann in einem Bundesland wie Thüringen, sowas wie eine AfD zu haben, die mit einer relativen Mehrheit im Landtag sitzt, wo viele Leute sind, okay, das ist vielleicht in Erfurt nicht ganz so schlimm, sondern noch schlimmer auf dem Land, aber wie geht man damit um? Wie sehr schmerzt das?
Also die AfD an sich schmerzt mich nicht, um ehrlich zu sein. Es ist immer der Content, der dann kommt. Also jeder kann eine politische Partei gründen, jeder kann seine politische Ansichten organisiert in einer Demokratie zur Geltung bringen. Aber es gibt ja schon immer wieder mal problematische Stimmen und auch Aktionen. Und ich finde, das ist so die Ebene, wo wir natürlich auch als Muslime immer wieder konfrontiert werden. Da sollten Anhänger und Mitglieder der AfD auch offen genug sein, um über die problematischen Aspekte auch mit uns sprechen zu wollen und da auch Lösungen zu suchen. Es ist eine sehr starke Ideologie, wo natürlich sehr viel Unwissen reinkommt. Ich kann euch mal was Aktuelles berichten von vor 3 Tagen. Ich habe da auf der Messe Thüringen quasi gestanden. Wir haben da einen Stand von unserer Gemeinde aus und stellen genau, da auch die Moschee.
In der Messe Erfurt.
In der Messe Erfurt, genau. Und da sind 3 Damen auf einmal aus dem Nichts sozusagen vor unserem Stand gekommen. Und ohne zu begrüßen, meinten sie, wieso bist du in unserem Land? Wieso geht ihr einfach nicht weg? Wieso lässt ihr uns einfach nicht in Ruhe? Ja? So diese 2, 3 Äußerungen.
In welchem Alter circa?
Ja, so 60. Also,
okay.
Ja. Wie gesagt, sowas passiert nicht selten. Also bin ich dann nicht konfrontativ, sondern habe dann nach Gespräch gesucht. Und das Gespräch ist irgendwie entstanden. Und relativ schnell haben die halt gemerkt, dass wir das, was sie als Lösung erachten und dass sie auch sich Frieden wünschen und der Islam auch Frieden lehrt, das konnte ich relativ schnell sozusagen vermitteln. Und dann war viel im Einvernehmen, obwohl Themen wie Frauen oder Gewalt und so weiter immer noch im Raum stand. Aber was ich gemerkt habe in ihrer Argumentation, sie war auch eine ehemalige Lehrerin, ja. Also das heißt, jemand, der aus dem Bildungssektor kommt, ja, und für die kommende Generation zuständig war, jahrelang, dass da sehr viel Unwissen war. Es stand plötzlich im Raum, ja, es haben 18.000 Messerstechereien von Muslimen gegeben auf Deutsche. Und das habe ich verneint und ich habe gesagt, lassen Sie uns das doch jetzt sofort recherchieren. Sie sind doch Lehrer, Sie wissen doch, was Recherche für einen Wert hat, ja? Ja, das ist doch alles nur Lügenpresse und so weiter. Ich so, woher haben Sie das? Das konnte sie mir nicht sagen. Ihre Quelle konnte sie mir nicht sagen, aber sie hat das so für sich quasi angenommen, diese Information, und hat darauf dann ihr Weltbild kreiert. Als das dann gebrochen ist, als ich dann tatsächlich vor ihr dann in Google und ChatGPT recherchiert habe, es hat nicht mal insgesamt 8.000 Messerstechereien überhaupt gegeben. Ja, also geschweige denn, dass das alles Muslime gewesen sind. Wir wissen, dass es schwierige Lebenslagen und problematische Gewalttaten in allen Gesellschaften gibt. Ja,
so. Richtig, Extremfälle gibt es auf jeder Seite, egal welcher Herkunft, egal, ja.
Ja, und das Spannende war, und als das Gespräch dann so, was weiß ich, 20 Minuten ging, ja, wir einige Themen dann so geklärt hatten und da tatsächlich so ein Aha-Moment sozusagen zu sehen war, haben die mir gesagt, ja, wenn das so ist, dann müssen Sie mit den Leuten am AfD-Stand sprechen. Da habe ich gesagt, kein Problem, ich komme mit. Dann sind wir direkt in dem Moment zu dem Stand gegangen und haben dort mit 3, 4 Landtagsabgeordneten der AfD gesprochen. Ein super intensives Gespräch, auch ähnliche, vielleicht sag mal so rhetorisch besser formulierte Vorwürfe, aber die allesamt, wenn man zuhört, ja, und wenn man wirklich lösungsorientiert diskutiert, in dem Moment zumindest zu einem bestimmten Anteil entkräftet werden können.
Ja.
Und das ist die Basis, wo man dann sagt, okay, jetzt haben wir so diese intensive und scharfe sozusagen scharfen Austausch sozusagen hinter uns gebracht. Lasst uns doch hinsetzen und gemeinsam schauen, was sind wirkliche Probleme? Wo sind wir mit auf eurer Seite und unterstützen die Probleme für alle Menschen zu eliminieren, ja, also beziehungsweise zu beseitigen.
Ja.
Und wo gibt es Falschinformationen? Wo können wir unseren Punkt quasi an euch bringen und sagen, hört bitte auf, diese Informationen an eure und unsere Mitbürgern zu bringen, weil das natürlich extreme Ängste schürt. Ja, mhm. Und davon, dass die Politik immer davon profitiert hat, wenn Bürger beängstigt sind. Ich glaube, eine bessere Zeit, um das nachzuvollziehen, gibt es nicht. Wir müssen nur alle zusammen aufwachen.
Ja, ich finde das aber erstmal ein bisschen schockierend, dass das von einer Lehrerin kommt. Ich sag mal, besonders als Lehrerin sollte man doch das Interesse haben, eine friedliche Meinung zu haben, also die auch weiterzubringen und zu lehren. Und auch das Thema Recherche, da hast du schon recht, als Lehrerin sollte man da sich doch schon auskennen. Ich finde das dann doch schockierend, wie auch solche, eigentlich denkt man, gebildete Leute dann sich trotzdem von diesem AfD-Stand so vereinnehmen lassen und so ihre Meinung dadurch beeinflussen lassen. Das finde ich immer erschreckend, wie gut das dann doch funktioniert.
Und gleichzeitig finde ich es wahnsinnig faszinierend, wie ruhig du das jetzt erzählt hast.
Ich wollte gerade sagen, ja. Welche Begeisterung da auch mitgeschwungen ist. Ja. Also ich finde, du hast da gerade richtig begeistert von erzählt, dass dir diese Möglichkeit gegeben wurde und dass dieses Gespräch entstanden ist. Ja. Das finde ich ein extrem schönes Zeichen.
Es ist natürlich auch intern immer die Frage, spricht man mit der AfD oder spricht man nicht mit der AfD? Ja. Meine individuelle Meinung ist, man spricht einfach mit jedem, solange das Gespräch quasi nicht beleidigend ist oder nicht auf eine Aggressionsstufe erreicht.
Auch auf einer respektvollen Ebene, ja. Aber wenn du so erzählst, wie die Lehrerin, die nette Dame, dich angesprochen hat, im Sinne von, warum seid ihr hier, ja. Das ist ja dann doch nicht so nett und respektvoll, wie man sich das eigentlich erhofft. Ich sag mal, dass du, besonders weil du diesen Stand auch betreut hast, da Ansprechpartner und offen für solche Gespräche bist, ja, aber wenn man so ein Gespräch beginnt, bin ich dann doch beeindruckt, dass du das dann trotzdem so zugelassen hast und da trotzdem so offen warst.
Die Ahmadiyya-Gemeinde generell fußt ja auf Grundwerte des Islam und die beinhalten auch so, wie Jesus beispielsweise gelebt hat. Ne? Er hat ja auch gesagt, wenn die eine auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm die linke hin oder andersrum. Ja?
Ja.
Das heißt, ein gewisses Aufopfern seiner Gefühle und seiner Rechte, ja, das gehört halt zum Glauben dazu. Ansonsten ist es wiederum keine Schwelle da und dann ist es ja irgendwo alles nur Friede bei Eierkuchen, wenn das.
Ja.
Ja. Aber auf der anderen Seite sind wir auch innerhalb des Islam quasi angefeindet. So von daher haben wir auch eine gewisse Übung, mit schwierigen Situationen umzugehen.
Ja. Trotzdem schön. Die Messe ist noch 2 Tage lang, hast du gesagt?
Ja, genau.
Genau, also da, falls man da noch Interesse hat, unabhängig jetzt von diesem Gespräch, ist das auch nochmal ein Ausflugstipp hier in Erfurt. Ja.
Eine kleine Anekdote von der Messe noch, ne? Also um auf die Weltgeschehnisse sozusagen auch einzugehen. Die letzten 2 Tage war dann der Iran und der Irankrieg ein großes Thema. Ja. Ne? Es gibt natürlich viele, viele Menschen, die das ordentlich einordnen können, ja, wo die nicht direkt sozusagen nur eine Partei, die da kämpft, verantwortlich machen. Ich möchte auch hier gar kein politisches Statement abgeben, aber um euch das auch wiederzuspiegeln, jetzt kommen vermehrt Menschen, die eben nicht reden wollen, aber beim Vorbeigehen, weil wir am Stand stehen, Islam heißt Frieden. Und ihre Aufnahme und Verarbeitung der Geschehnisse in den Medien ist einfach: Was heißt hier Frieden? Wir sehen das doch gerade im Iran, was los ist. Jetzt einfach nur als Bürger dieses Landes frage ich mich, wenn eine Supermacht, ja, ihr eigenes Land verlässt und an die Grenzen des anderen Landes steht, tausende Kilometer weiter weg, und dieses Land bombardiert, ja, und dieses Land nichts anderes machen kann, als sich zu verteidigen auf irgendeine Weise, dann ist das doch zumindest die Logik, dass man sagt, okay, da kämpfen 2 Parteien, nicht nur eine. Und dahinter den Glauben direkt zu diffamieren, davon bleibe ich weg. Ne? Also das ist auch wieder so eine Spirale, Gewaltspirale. Immer wenn Muslime in solchen kriegerischen Auseinandersetzungen als Länder und Staaten auch reingezogen werden, ja, dann heißt es immer, der Islam sei schuld. Ich möchte hier ausdrücklich sagen an alle, die zuhören: Lassen wir den Islam denen deuten, die in der Mitte stehen und den Islam für sich als Glauben und als Energie nutzen, und nicht den Muslimen, die das als kriegerische Motivation sehen, oder den feindselig gestimmten, ja, oder Kritikern des Islam, die beidesamt die gleiche Meinung haben, dass Islam eine gewaltverherrlichende Religion ist. Dazwischen gibt es die allermeisten Muslime, die den Islam als eine friedliche Religion ausleben wollen. Und das ist das, worauf der Fokus gesetzt werden sollte.
Schön erzählt. Wo wir gerade beim Thema Wahrnehmung waren, wir hatten nämlich noch die Information, dass es ein Verein ist. Inwiefern gab es da die Änderung und war das schon seit der Eröffnung so oder hat sich das jetzt auch erst entwickelt?
Also die Ahmadiyya-Muslimgemeinde ist eine Reformgemeinde innerhalb des Islam. Das heißt, dass durch die Prophezeiung des Propheten Mohammed, der vor 1500 Jahren quasi den Islam begründet hat, jemand in dieser Zeit, in der wir gerade leben, als Messias erscheinen sollte. Und wir sind unter den Muslimen diejenigen, die sagen, dass der Messias schon gekommen ist und den Islam von seinen ganzen Fehlinterpretationen beseitigt. Ja? Also er hat quasi den Islam zurück zum Ursprung geführt. Das ist erstmal so, was ist die Ahmadiyya-Gemeinde, das zu verstehen. Und dann haben wir seit etwa 100 Jahren Ahmadiyya-Muslime in Deutschland. Das heißt, unsere Gemeinde hat eine etwa 100-jährige Geschichte in Deutschland. Wir haben vor einigen Jahren unser 100-jähriges Jubiläum gefeiert. Ja? Und seit mehreren Jahrzehnten sind wir offiziell als Verein angemeldet gewesen und haben aktiv in der Gesellschaft teilgenommen und die Gesellschaft mitgestaltet. Vor etwa über 10 Jahren sind wir bereits in bestimmten Bundesländern auch, haben wir den Status der Körperschaft des öffentlichen Rechts. Das heißt, wir sind da den Kirchen gleichgestellt. Also es wird immer versucht, wir haben auch nichts dagegen, also davon, wir sind eine rein spirituelle Gemeinde, ja. Also von daher, der Status interessiert uns so generell nicht, aber dadurch, dass der halt relevant ist, um uns einzuordnen, es wird immer versucht, ja, die Ahmadiyya-Gemeinde darf den Islam nicht repräsentieren, ist nur eine kleine Sekte des Islam, ist nur ein kleiner Verein und so weiter, aber man hört nicht hin, mit welcher Vehemenz wir eigentlich den Frieden fördern, mit welcher Stärke wir eigentlich genau das, was die Gesellschaft als Lösung braucht, als Ansprechpartner und Dialogpartner in Deutschland auf allen Ebenen aufgestellt sind. Das ist der Fokus, den man behalten sollte. Aber ja, wenn man das auf den Status runter reduzieren will, wir sind eine Körperschaft des öffentlichen Rechts in einigen Bundesländern und das wird sich ausweiten, so wie wir das Thema halt verfolgen, weil wir dadurch natürlich, das muss man diejenigen, die das behaupten quasi oder uns irgendwie kleinreden wollen, die müssen das erstmal verstehen, was das heißt, ja, diesen Status zu erlangen. Das ist kein einfacher Weg. Du wirst komplett durchleuchtet, ja, und es wird alles auf alles geachtet, ja, ob wir überhaupt einen militantischen Flügel haben und so weiter. Es wird richtig tief reingeschaut, was wird in unseren Moscheen gepredigt, wie wird es gepredigt, was steht in unseren Büchern, ja, wie sind wir organisiert, alles wird sozusagen sich angeschaut und dann erlangt man so einen Status. Also von daher. Ja, ich weiß, aus welcher Ecke sowas kommt und wieso es kommt, aber das ist so nicht richtig.
Wenn jetzt Anfeindungen kommen, natürlich jetzt hier in Deutschland auch hauptsächlich von der AfD oder eben dagegen Gesinnten, aber das ist eine wichtige Frage auch, inwiefern kommt das aus der eigenen Glaubensrichtung, auch diese.
Ja, es ist ja auch schon schade, wenn unsere Bemühungen nicht multipliziert werden durch die große Masse der anderen Muslime. Der Islam hat halt dieses Problem, weshalb ich dann auch wiederum Nicht-Muslime quasi nachvollziehe, dass sie das irgendwann nicht mehr so zuordnen können und so einen Überblick auch verlieren, wer ist jetzt wer. Deshalb müssen wir dann unser Profil scharf nach außen hin zu repräsentieren, immer mehr anbieten, immer mehr quasi Resonanz schaffen. Aber es ist schon richtig, dass Muslime in Deutschland, die organisierten Muslime, nicht gerne mit uns kooperieren, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir ständig von denen aktiv angefeindet sind etc. Aber das ist hat auch vielleicht damit zu tun, dass wir hier in einer Rechtsordnung leben und dass hier gewissermaßen einen gewissen Schutz gibt innerhalb des Staates. Aber in den anderen muslimischen Ländern beispielsweise, da wo wir die meisten herkommen, das ist das Land Pakistan, da ist unsere Zentrale wurde vor einigen Monaten dort wieder angegriffen von einem Attentäter, der mit Waffen rumgelaufen ist und auf Menschen geschossen hat. Wir haben vor etwa 10 Jahren Angriffe auf unsere Moscheen gehabt, wo an einem Tag nur 100 Personen umgebracht wurden mit Maschinengewehren und so, die Terroristen sind reingekommen und das alles, das ist ja das, diese doppelte Problematik, dass wir halt denselben Propheten quasi an ihm festhalten, auf den sie sich auch berufen, um uns wiederum zu töten. Das heißt, Prophet Mohammed hat Frieden gelehrt, das ist unsere Interpretation. Und ihre Interpretation ist, dass er diejenigen, die nach ihrer Auffassung nicht den wahren Weg gehen, auch umgebracht werden können.
Ganz ehrlich, das mal so erklärt zu bekommen, das bringt nochmal ein anderes Verständnis dafür auf. Also, wie du gesagt hast, Nicht-Muslime verstehen das bis zum gewissen Grad nicht. Für mich ist das auch so das erste Mal, dass ich das so explizit erklärt bekomme. Das ist natürlich dann nochmal eine schwierige Situation, wenn die Anfeindungen nicht nur von anderspolitischen oder religiös Gesinnten, sondern eben auch aus den, sag ich mal, kann man das so sagen, eigenen Reihen kommt, wo man sagt, eigentlich sollte man doch gemeinsam dafür stehen, dass der Glaube gut ausgelebt wird, weil eigentlich steht man ja für das Gleiche. Also,
der Glaube, Religion, das bietet ja für wahnsinnig viele Gesellschaften durch die gesamte menschliche Historie hinweg eine Gemeinschaft, eine Grundlage, auch für ein modernes Zusammenleben. Und wenn man dann gleich, wir hatten eben die Geschichte mit der Lehrerin, wenn man dann hört, dass genau am Religionsunterricht auch gespart wird. Gut, wir haben jetzt meistens evangelischen Religionsunterricht oder katholischen, je nachdem, wo man herkommt, vielleicht auch noch Ethik.
Ich war Ethik.
So ein bisschen was kennenlernt, aber da wird ja kontinuierlich gespart, wenn man sagt, ach nee, wir müssen ja Informatik und Medienpädagogik oder irgendwie sowas müssen wir auch noch. Also so fundamental geht das dann dort auch zurück und dann passiert vielleicht auch genau sowas, dass man dann eben Anfeindungen kriegt, weil die Leute gar nicht Bescheid wissen. Wenn man dann mal ins Gespräch kommt und sagt, hey, so ist es eigentlich.
Es ist tatsächlich das Wissen, es ist tatsächlich die Begegnung und ich denke, danach Meinungsunterschiede zu haben, das hat dann Qualität auch irgendwo. Ich meine, Gott hat nirgendwo im Koran oder muslimisch streben nicht an, dass jeder einzelne Mensch gleichgeschaltet wird und Muslim wird oder sowas, sondern wir kämpfen quasi oder bemühen uns nur dafür, dass jeder Mensch sein Recht hat, freiwillig seinen Weg aussuchen zu können und diesen gehen zu können. Ne? Also von daher ist Begegnung und Meinungsverschiedenheit, deshalb bin ich auch so begeistert und enthusiastisch, weil ich den Dialog als elementar erachte. Das Ergebnis ist sehr, sehr individuell. Wir sind gar nicht sozusagen verantwortlich dafür, dass wir durch das, was wir sagen, andere Menschen so überzeugen, dass sie in den Islam eintreten, sondern wir sind eher verantwortlich dafür, wie agieren wir, wie verbringen wir unseren Alltag und welche Wege gehen wir, um mehr Verständnis in der Gesellschaft zu schaffen. Das ist so das Einzige eigentlich. Ja.
Und das ist...
Ja. Und ein Punkt, den er angesprochen hat, gerade Religionsunterricht. Ja. Ich bin vor kurzem nach Erfurt gezogen und in diese Rolle. Ich habe bereits mit Dutzenden Lehrern schon zusammengearbeitet. Auch entweder haben sie ihre Klassen mit zur Moschee gebracht oder ich bin in ihren Klassen gewesen, im Unterricht gewesen, habe dort den Islam erklärt. Ich höre immer wieder dieselbe Resonanz. So hat uns das keiner erklärt. Wenn das so ist, dann, ne, das baut sich dann auch ab und so weiter. Und auch jüngere Jahrgänge, wie intensiv sie das aufnehmen und wie froh sie sind, dass sie jemanden haben, weil sie sonst immer auch im jüngeren Alter, glaube ich, jetzt schon von ihren Eltern und Großeltern schon Sprüche hören, die sie als unschuldige Kinder wahrscheinlich schon irgendwo bedrücken und beschäftigen. Dass sie das Gefühl haben, hey, da ist irgendwas Beängstiges. Wir haben damit zwar nichts zu tun, aber da ist so ein Schatten, so ein böser Schatten. Und wenn du dann als jemand hingehst und diesen bösen Schatten quasi aus ihren Köpfen wegschaffen kannst, aufklären, ja, dann... Also das ist für mich auch immer ein sehr, sehr schöner Moment, gerade mit jungen Leuten, die die Generation der Zukunft sind, im Grunde genommen, die Belange der Nation später tragen werden. Das ist auch im Uni-Kontext, ja. Und beispielsweise habe ich einen intensiven Kontakt mit der Fachleiterin für Religion in Thüringen. Sie bildet angehende Religionslehrer aus, ja. Und ich darf da mittlerweile die Perspektive des Islam erweitern. Ja, ich war vor einigen Wochen in einem Studienseminar bei denen und da gab es ebenfalls die gleichen Erkenntnisse. Jetzt bin ich nächste Woche wieder dort und wir überlegen auch, wie wir quasi hier und da Dinge ein bisschen optimieren können und so weiter. Und das ist eigentlich so die Arbeit. Das eine schafft das andere und das zeigt einfach, dass die Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde eine komplett offene Gemeinde ist, ja.
Ja, und das ist gerade eine sehr gute Überleitung, Ort der Begegnung, offene Gemeinde. Du bist heute hier eigentlich mit einer Einladung, die du noch aussprechen möchtest.
Ja, genau. Also wir haben ja schon angeschnitten, dass wir im islamischen Monat Ramadan sind. Weltweit fasten Muslime, ja, und wir hier in Erfurt auch. Und dadurch, dass das ein sehr schönes Thema ist und mal quasi die schönen Aspekte, die wir auch am Anfang besprochen haben, des gelebten islamischen Glaubens darstellen, lade ich hiermit alle, die uns zuhören, alle Erfurter, alle Nachbarn, ja, zu uns in der Moschee ein am 15. März. Da machen wir am Abend ein gemeinsames Fastenbrechen. Und genau, da wird es so ein bisschen was Kulinarisches geben und so. Und wir werden das Ritual des Fasten erklären, aber den Geist dahinter und auch in offenen Dialog treten. Also von daher kommt alle hin. Wir haben Kapazitäten für ganz, ganz viele Menschen und wir freuen uns immer, wenn ihr vorbeikommt.
Ja, sehr schön. Vielen Dank für die Einladung. Das Fastenbrechen heißt genau Iftar hatte ich mich belesen und das wird traditionell mit einer Dattel und Wasser gebrochen, wenn das richtig ist.
Ja, du spoilerst ja richtig.
Ich finde das nur super interessant. Also ich habe mir auf jeden Fall fest vorgenommen, dass ich vorbeikomme, ja, weil ich finde das sehr interessant und ich habe mich nämlich auch belesen, dass das ja wirklich für die Gemeinschaft auch stehen soll. Es geht nicht nur darum, dieses Fasten zu brechen, sondern es geht auch darum, zusammenzukommen, Gemeinschaft. Und ich finde, es ist bei allem, was du gerade gesagt hast, eine super schöne Einladung und ein super schöner Weg, das auch nochmal raus in die Welt rauszutragen. Dieser offene Dialog, dieses einfach Reden und Aufklären, mit dem du an diese gesamte Anfeindung und den gesamten Gegenwind rangehst, das finde ich einfach den richtigen Weg und wirklich auch schön, wie du hier sitzt und wie begeistert du davon auch erzählst. Und deswegen finde ich auch nochmal zu erwähnen, dass eben genau Iftar genau dafür steht, auch zusammenzukommen.
Absolut.
Und gesellschaftlich das zu machen. Ich finde, das ist jetzt ein sehr spannendes Thema. Das wird mich so einfach nicht nochmal mir entfallen, diese ganzen Informationen, was wir heute gelernt haben.
Das freut mich.
Ich sage jetzt schon mal vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Mhm. Und abschließend möchte ich dich noch fragen, ob du uns ein Lied mitgeben möchtest, weil hier sind wir beim Radio, wir spielen natürlich auch Musik. Und wir hatten uns über den Markt der Möglichkeiten an der Universität Erfurt kennengelernt. Und da hatten wir als Radio auch einen Stand und da haben wir eine Liste mit Lieblingsliedern gesammelt. Und da hatten wir die erste Begegnung und da hattest du uns auch eins mitgegeben. Und
ja, im Kontext des Ramadan kann ich dir sagen, ist der Koran das Elementarste überhaupt, also die Auseinandersetzung mit dem Koran. Und der Koran wird auf unterschiedliche Weise sehr, sehr schön gesungen. Also ich kenne wirklich tausende Nicht-Muslime, die den Koran zum ersten Mal hören und da auch wirklich einen Gefallen daran haben. Ich würde dir schon vorschlagen, spiel doch mal einen Teil aus dem Koran ab und mit der deutschen Übersetzung unbedingt, ja, damit man das auch nachvollziehen kann. Und ich denke, darüber kann man auch was Herzenserwärmendes schaffen.
Sehr schön. Dann hören wir da gleich mal rein.
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط
القسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام.
Wir hören hier einen Ausschnitt aus der 55. Sure des Korans, genannt Ar-Rahman. Das bedeutet der Alabama. Es ist eine sehr poetische Melodie mit einem sehr rhythmischen und reimenden Text, der die Wunder der Schöpfung preist. Er beschreibt die Sonne und den Mond, die eine perfekte Bahn verfolgen. Erwähnt die duftenden Pflanzen der Erde und erzählt von der Erschaffung des Menschen aus Ton und der Geistes und des Geisterwesens aus Feuer.
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين
Das war der Beitrag vom Interview mit Kamal. Also ich kann nur rückblickend sagen, es war ein sehr bereichernderes Interview. Wirklich unglaublich klasse, mit ihm gesprochen zu haben, weiter diesen Kontakt zu verfolgen. Ich werde nämlich auf jeden Fall auch beim Fastenbrechen dabei sein und fürs Radio ein paar O-Töne für euch einfangen und darüber auf jeden Fall dann auch nochmal berichten. Dementsprechend seid da auch nochmal gespannt, wenn es euch interessiert, wird es auf jeden Fall hier nochmal einen Beitrag dazu geben. Die Zeit ist auch schon wieder um. Die Universal-Spezialsendung am Montagmorgen geht auch langsam dem Ende entgegen. Doch bevor ich mich ganz verabschiede, nochmal aus unserer Redaktion gern gehörte Lieder Illusion von Dua Lipa.
I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last. And it's time I take my rose-colored glasses off.
Don't know who you think that you're confusing. I'd be like, pressure. Oh, I love the way you're using your imagination. Laws of attraction, put them into practice.
War Self-Aware von Tampa City. Das war es auch schon mit unserer Zeit hier gemeinsam. Die 2 Stunden vom Universal Studierendenmagazin sind jetzt rum. Als nächstes kommt Unterdessen mit Carsten. Da geht es dann spannend weiter auf jeden Fall. Ich kann hier aus dem Fenster schauen und auf jeden Fall sehen, wie die Sonne sich langsam weiter zeigt und es doch noch wärmer wird. Heute aus dem Haus war es doch ein bisschen frisch, aber es wird auf jeden Fall immer schöneres Wetter und immer wärmer. Genau das wünsche ich euch auch, dass ihr einen so wunderschönen Tag habt, wie die Sonne jetzt auch scheint. Die Sonne gegebenenfalls auch genießen könnt, einen guten Start in die Woche habt. Und damit sag ich auf Wiedersehen, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Baby, don't make me spell it out for ya. All of the feelings that I got for ya can't be explained, but I can try for ya. Yeah, baby, don't make me spell it out for ya. You keep on asking me the same questions. Why? And second guessing all my intentions. Should know by the way I use my compression that you got the answers to my confessions. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel.
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 Uh-huh. So good, so good, so fucking real. Uh-huh. That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
You know what love is, so please don't stop it.
You got me right here in your jean pocket right now. Laying your body on the shag carpet. Oh, you know I love it, so please don't stop it. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel.
Thank you.